Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Ich freue mich, dass die Kooperation klappt bei einem Stück, das vielleicht von der Art und Weise her, von dem Genre her, ein bisschen irreführend sein könnte. Ein Musical, das ist doch häufig assoziiert mit einem leichteren, lustigen Stoff. Anna Tefka setzt da meines Erachtens einen Gegenpunkt. Es thematisiert die Übergriffe auf Juden und deren Ausweisung durch den russischen Zaren Anfang des 20. Jahrhunderts. Und mit dieser Hintergrundfolie gewinnt das Stück meines Erachtens heute noch eine ganz besondere Brisanz. Übergriffe russischer Soldaten auf ein Dorf in der Ukraine. Wer denkt da nicht an den Krieg, der in der Ukraine tobt seit der Annexion der Krim durch Russland, 2014 bereits? Und dass die Bedrohung von jüdischem Leben, da klingt bei mir sofort der 7. Oktober 2023 an, der Hamas-Terror, der größte Massenmord an Juden seit der Shoah war. Gleichzeitig thematisiert Anna Tefka zeitlos aktuelle Themen. Liebe, Tradition, Gemeinschaft und Zusammenhalt, das alltägliche Leben in einem jüdischen Städtel. Und ich finde, vor dieser Mischung her passt Anna Tefka wunderbar nach Erfurt, in die Stadt, die seit letztem Jahr für ihr jüdisches mittelalterliches Erbe den UNESCO-Welterbetitel trägt. Manche der in Anna Tefka geschilderten Bräuche, Rituale, Traditionen sind uns vielleicht unbekannt oder sind erklärungsbedürftig. Und das möchte ich jetzt gern mit der ersten Referentin des heutigen Abends ändern. Ich begrüße sehr herzlich Helene Braun bei uns. Sie ist in Hannover geboren und aufgewachsen. Heute lebt sie in Berlin. Sie absolviert ihr Rabbinatsstudium am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam und den Master in jüdischer Theologie an der Universität Potsdam. Und sie ist Mitgründerin des Vereins Keshet Deutschland, ein Verein, der sich die Vision gesetzt hat, offenes, queeres Leben und queere Menschen und Familien in jüdischen Gemeinden, aber auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft sichtbar und selbstverständlich zu machen. Frau Braun, schön, dass Sie da sind. Ich darf Sie zu mir nach oben bitten. Herzlich willkommen hier. Meine erste Frage an Sie, Frau Braun. Was für Assoziationen verbinden Sie denn mit Anna Tefka?
Ich fand das gerade mit dem Krieg schon sehr treffend. Also ich glaube, das ist, was vielen jüdischen Menschen heute jetzt direkt in den Kopf kommen würde, weil ja so viele, die in Deutschland leben, aus Russland oder aus der Ukraine kommen. Deswegen ist das bestimmt jetzt bei vielen eine Assoziation. Aber sonst, die Liebe und Liebesheirat, was auch ein aktuelles Thema ist oder immer schon ein Thema war, aber eben auch heute. Aber kommen wir vielleicht ja noch später nochmal drauf.
Auf alle Fälle, ja. Ich habe ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, es gibt da einiges an Ritualen drin. Es wird sehr ausführlich zum Beispiel ausgeführt, wie der Sabbat begrüßt wird, wie der Sabbat eingeleitet wird. Der Gruß Gut Schabbes kommt da drin vor und auch die anderen Rituale. Vielleicht können wir da mal drauf schauen und Sie erklären uns ein wenig, was diese Rituale denn bedeuten. Da wäre zum Beispiel dieses Anzünden der Kerzen. Was hat es damit auf sich?
Genau, also es gibt zwei Schabbatkerzen. Ich erzähle einfach ein bisschen so aus meiner Perspektive, also wie es vielleicht auch bei mir zu Hause ist. Wir stellen zwei Schabbatkerzen auf, die kann man auch benennen als Shamor Vesachor, also erinnern und bewahren. Das sind so die beiden Titel der beiden Kerzen, also sich an den Schabbat, also an die Schöpfungsgeschichte zu erinnern. In 6 Tagen wurde die Welt geschaffen, am 7. Tag ruhen wir und wir sollen diesen Ruhetag eben erinnern und genauso eben bewahren und immer weiterführen. Also eine sehr einfache Tradition, würde ich sagen, auch eine, die ich immer versuche, jüdischen Menschen nahezulegen, wenn sie vielleicht neu mit dem Judentum anfangen oder Rituale und Traditionen wieder versuchen, zurück in ihre Familie oder in ihr Zuhause zu bringen, einfach mal sich diese zwei Kerzen aufzustellen und zu gucken, wie fühle ich mich damit, weil Tradition ist ja ganz viel etwas, was man dann immer wieder macht und was einem ja auch eine Struktur gibt im Leben und irgendwie was Schönes ist, was immer wiederkehrt, aber eben sehr simpel mit den zwei Kerzen.
Auf das Thema Tradition, was verbirgt sich eigentlich so dahinter, kommen wir ja auch noch. Das nächste Ritual, was in das Musical zeigt, ist das Trinken des Weins, das Brechen des Brotes. Was verbindet sich damit?
Also der Wein ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich versuch's mal. Wir sollen den Schabbat heiligen. Und wie machen wir das? Wenn wir so einfach nur ein Gebet sprechen über den Schabbat, dann ist das vielleicht ein bisschen abstrakt, weil was ist genau Schabbat? Liegt es irgendwie in der Luft? Aber man kann es ja auch nicht so gut anfassen. Und deswegen nehmen wir eben diesen Kelch Wein in die Hand und sprechen den Segen über die Heiligkeit des Schabbates über diesen Wein. Ist es verständlich, so ein bisschen? Also damit man eben etwas in der Hand hat und dann die Heiligkeit des Schabbates ausspricht über diesen Wein und über den Tag gleichzeitig und dann wird von dem Wein getrunken. Oder natürlich Traubensaft, also niemand wird hier zum Alkoholismus gezwungen, aber es geht ja um die Frucht, also um die Traube, deswegen Weintraube oder eben Wein. Und man muss ja auch immer bedenken, Judentum sehr, sehr alt und Wein war eben ganz früher auch was sehr Kostbares, was man vielleicht nicht jeden Tag getrunken hat. Und das schwingt insgesamt bei Schabbat ganz, ganz viel mit, dass man den Tag versucht, so besonders wie möglich zu machen und von allen Werktagen eben abzuheben. Das heißt, man trägt seine schönste Kleidung und man trinkt eben Wein, was man nicht an jedem Tag machen konnte, weil man sich das gar nicht leisten konnte. Und wenn das nicht zur Verfügung stand, dann macht man eben das Beste, was man machen kann. Genau, und so ist es auch bei Kleidung und so hat es sich auch bis heute gehalten. Also, dass wir auf Ferienlagern sehen, dass die Kinder alle für Schabbat ihre ganz besondere Kleidung mit haben oder ihre Lieblingskleider oder was auch immer.
Und das Brot, das gebrochen wird?
Ja, das Brot gehört auch dazu. Also es gibt ja die Geschichte in der Wüste, wo das Manna vom Himmel regnete und ein bisschen gibt es auch eine Erinnerung daran, dass eben Brot wird ja geflochten. Meistens sind es ja so drei Stränge, die zusammengeflochten werden. Dann hat es so ein bisschen diese Symbolik, aber eben auch, weil Brot zu jeder guten Mahlzeit gehört. Und wenn eben Brot gegessen wurde, gibt es nach dem Essen auch das Tischgebet. Also so ein bisschen, um das Ganze rund zu machen.
Und ein weiteres Gebet, was auch in Anatevka eine Rolle spielt, ist ja das Segnen der Kinder. Wie fällt sich damit, was ist da das Besondere am Schabbat?
Ja, also da ist es ganz bestimmt so, dass je nachdem, wen man fragt, alle was ganz anderes erzählen, weil da gibt es bestimmt tausende Traditionen. Ich würde es so verstehen, dass, also erstens mal ist es auch was Besonderes dann für die Kinder, weil sie eben immer am Schabbat wissen, sie bekommen so einen Segen von ihren Eltern. Und dann symbolisiert das natürlich ganz viel Frieden und gemeinsam zu sein und einen besonderen Moment und das nochmal hervorzuheben. Aber ich würde vor allem sagen Frieden, also Frieden ins Haus zu holen und den Kindern ja auch jede Woche mit diesem Segen so das Beste mit auf den Weg zu geben.
Gibt es dafür eigentlich eine bestimmte Form oder bestimmte Worte, ein bestimmtes Gebet, was da immer gesprochen wird? Oder
ja.
Wird das?
Ja, die Gebete sind alle fest. Alles feste Liturgie. Meistens beginnen sie immer mit derselben Gebetsformel. Also immer gesegnet seist du, ewiger unser Gott, König der Welt. Das ist immer so der Anfang. Und danach kommt der, die Weinfrucht geschaffen hat oder der uns dies und das gegeben hat. Und der Kindersegen ist ein bisschen anders, aber also nicht mit dieser Gebetsformel, aber ist auch immer dasselbe, was gesagt wird. Und es gibt es auch so, dass die Eltern dabei die Hände auf den Kopf von den Kindern legen, was ja auch einfach nur so ein beschützendes Element ist.
Ein zweiter Anlass, bei dem auch jüdische Rituale sehr ausführlich dargestellt werden, ist ja dann die Hochzeit. Ein freudiger Anlass, gerade bei Teffis ältester Tochter ihrer Hochzeitsfeier. Brautschleier und Ring sind uns sicherlich ja auch bekannt. Gibt es dafür aber eine bestimmte Bedeutung im Judentum? Oder kann man auch da sagen, Ring als Symbol für ewige Liebe? Oder wie würden Sie das deuten?
Ja, ach, bestimmt auch das. Aber es gibt immer für alles eine Bedeutung. Es gibt auch immer für alles 10.000 Bedeutungen. Also alles, hinter allem verbirgt sich eine Symbolik. Bei dem Schleier ist es vor allem so, ich weiß nicht, sind alle hier so bibelfest? Oder eher so nicht? So mittelmäßig? Also es gibt ja in der Bibel auch die Geschichte von Isaak, der Rebekka heiratet. Oder heiratet er vielleicht doch Lea? Klingelt da was bei manchen ein bisschen? Und das erinnert so ein bisschen daran, weil es ist ja so, dass er dann mit Lea verheiratet wird, obwohl er ja eigentlich Rebekka heiraten möchte. Und deswegen ist es heute so, dass das Bedecken der Braut, also der Bräutigam im ganz traditionellen, ja, wir sprechen jetzt von Mann und Frau, der Bräutigam eben seine Braut selber bedeckt, um sicherzugehen, dass er auch weiß, wer sich darunter verbirgt. Okay, dem Lachen entnehme ich, dass es irgendwie einen Sinn ergibt. Genau, und das ist so eine ganz schöne Tradition. Das heißt, eine jüdische Hochzeit beginnt ganz, ganz anders, als wir oder ich zumindest sie so aus der Kirche kennen. Also alle kommen an und Braut und Bräutigam laufen eben auch rum und begrüßen die Gäste. Und dann versammeln sich alle und als erstes wird eben die Braut bedeckt. Und alle stehen auch da drum herum und können zugucken. Und das ist so ganz, ganz schön. Und dann kommt sie rein, aber er weiß ja schon, das ist meine Braut. Ich habe sie selbst bedeckt, auch wenn ich sie gerade nicht sehe.
Diesmal kein Irrtum möglich, wie bei Isaac und Lea. Und der Ring, um auf den nochmal zurückzukommen?
Ja, der Ring. Also das ist was, wonach Sie alle mal im Museum auf jeden Fall Ausschau halten können. Im Museum gibt es manchmal diese ganz großen Ringe. Groß im Sinne von, es ist ein Ring und ein Ring symbolisiert ja immer Unendlichkeit und Ewigkeit und hat kein Ende. Wissen wir alle. Und dann ist da so ein großes Haus drauf. Das ist so, was es ganz, ganz früher gab. Und was ich dazu kenne, und da mag es auch noch anderes zu geben, aber natürlich hat es auch was damit zu tun, dass der Ring sehr wertvoll sein sollte. Ja, es war so ein bisschen so die Absicherung der Frau von damals. Ich weiß nicht, ob das heute noch so klappt, wenn ich überlege. Ich glaube, mit einem Verlobungsring kann man heute nicht mehr so lange leben, wenn man dann alleine ist. Aber war so ein großes Haus drauf, was auch den Zweck hat, dass ja irgendjemand bezeugen musste, dass die Menschen heiraten. Das heißt, der Ring wird auch traditionell auf den Zeigefinger gesteckt, weil man den viel besser sehen kann, als wenn man irgendwie den vorhält. Das heißt, sie hält den Zeigefinger hin und die ZeugInnen, die können ganz genau sehen, da wird dieser große Ring mit dem Haus drauf gesteckt. Das heißt, es ist besser zu bezeugen. Ich kenne aber heute kaum noch jemanden, der so einen Ring hat, aber es wird immer noch auf den Zeigefinger gesteckt.
Wer so einen Ring mal sehen will und noch nicht in der Erfurter Alten Synagoge war, kleiner Werbeblock, der sollte mal dahin gehen. Dort gibt es nämlich einen solchen Ring zu sehen. Stichwort Haus, das führt mich gerade zum nächsten Gedanken. Der Baldachin, unter dem das Brautpaar steht, hat das auch was mit dieser Haussymbolik zu tun?
Genau, ja. Also es symbolisiert zum Beispiel zum einen das Haus, in dem die beiden dann zukünftig leben werden. Also es ist quasi das erste Mal, wo sie in ihrem Haus stehen, symbolisch. Wie der aussehen kann, das ist ganz, ganz verschieden. Also da ist es nicht so festgeschrieben. Manchmal wird er ja von vier Menschen gehalten, vier Stöcker, und es wird einfach ein Vorhang oder eben ein Talit, dieser Gebetsschal oder was auch immer drüber gehängt, damit es eben dieses Haus ist. Man kann aber auch so etwas bauen aus Holz. Also man kann da viel improvisieren und mit Blumen schmücken. Und dann symbolisiert es auch Gastfreundschaft und alles, was die beiden eben vielleicht später mal verkörpern. Also alle sind willkommen und alle können das sehen und das Haus ist offen. Ja, und darunter wird die Zukunft aufgebaut.
Auch bei der Hochzeit spielt ein Kelch mit Wein eine Rolle? Welche genau?
Ja, also dazu ist mir ehrlich gesagt nicht so viel eingefallen, wo das nochmal genau herkommt. Aber mir ist was Lustiges anderes dazu eingefallen, weil ich ja auch lerne, wie ich Menschen verheirate, dass es ganz wichtig ist, dass man für die Zeremonie Weißwein nimmt und nicht Rotwein, falls gekleckert wird. Das sind so Sachen, die ich dann als Rabbinerin unbedingt im Hinterkopf haben will, weil am Ende bin ich ja an allem schuld, was schief geht. Aber auch sonst wird natürlich auch wieder der Wein gesegnet, weil es dazugehört, weil auch über den Wein wieder ein Segen gesprochen werden kann, besser als über etwas, was abstrakt in der Luft hängt. Und dann gibt es ja noch andere Segen. Also zur Hochzeit gehören ja eben 7 Segen dazu, die traditionell gesagt werden. Ich kann sie leider jetzt nicht aus dem Kopf rezitieren, aber man kann sie dann an verschiedene Personen abgeben, dass alle aus der Familie, jeder kann vorkommen und einen sagen. Und da sind auch so ein bisschen Glückwünsche mit drin und für die Zukunft. Und als erstes kommt eben der Weinsegen. Und aus dem trinken dann auch beide, was ja auch wieder so die beiden miteinander verbindet. Wenn wir im ganz traditionellen Denken, wie es auch heute zum Teil noch gehandhabt wird, dass die beiden bei der Hochzeit ja eigentlich zum ersten Mal miteinander richtig in Berührung kommen oder höchstens sich vorher ein paar Mal gesehen haben. Und dann trinken sie eben zum ersten Mal aus ihrem gemeinsamen Becher einen Wein.
Dann umschreitet der Bräutigam die Braut, wenn ich das richtig aus dem Libretto entnommen habe. Was möchte diese Handlung zum Ausdruck bringen?
Ja, also wir haben hier wieder die Zahl 7. Zahlen sind, habe ich ja schon gesagt, unter anderem auch immer sehr, sehr wichtig symbolisch. Und auch hier symbolisieren sie so eine Vollkommenheit, weil eben die Woche hat 7 Tage der Schöpfung, da ist es rund. Wir gehen 7-mal rum, weil es ist vollendet. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Schutz und Schaffung eines neuen Lebensraumes. Also vielleicht wie der Mann auch wieder, wir sprechen jetzt nur traditionell von Mann und Frau, aber wie der Mann die Frau umkreist, um zu symbolisieren, das ist jetzt hier unser Umfeld, hier ist unser Schutzbereich, das sind wir zwei, obwohl oft auch da eben noch die Mutter oder die Oma oder noch andere Familienmitglieder mit rumlaufen, was dann so ein bisschen so eine Weitergabe ist, weil man ja auch irgendwie weitergegeben wird, eine neue Familie gründet. Also ich glaube, man kann überall auch noch viel, viel mehr reininterpretieren.
Etwas, was vielleicht überraschend ist, im Anschluss dessen an die Zeremonie wird das Weinglas zerbrochen bzw. zertreten. Warum?
Ja, das ist was bestimmt alle schon mal gesehen haben, weil es auch in fast jedem Film irgendwie vertreten wird. Selbst wenn Judentum gar keine Rolle spielt, taucht dann irgendeine Hochzeit auf, an der das Glas zertreten wird und alle rufen L'chaim. Das ist das ganz, ganz, ganz Letzte, was in der Hochzeitszeremonie passiert. Also danach ist es dann auch vorbei. Es ist so, also zum einen steht es für die Tempelzerstörung. Und zum anderen, was dazugehört, aber ganz groß eben mitschwingt, ist, dass im Judentum kann niemals nur gefeiert werden, weil es halt immer traurige Sachen zum Erinnern gibt. Leider, so ist es halt. Und so kann man natürlich auch noch andere Sachen damit reininterpretieren. Und es ist diese Symbolik von selbst im schönsten Moment der Freude erinnern wir auch daran, dass es eben auch vieles Furchtbares gab, wo es herkommt, eben von der Tempelzerstörung, aber es gab auch noch andere furchtbare Dinge, so dass halt dieser fast vollkommene Moment immer noch so einen Spritzer Erinnerung hat. Aber man kann damit sehr, sehr viel Schönes machen. Also zum Beispiel gibt es Hersteller, die so bunte Gläser eben extra herstellen für die Hochzeit, also aus buntem Glas. Und dann wird es zertreten und man packt das eigentlich vorher ein, irgendwie in Alufolie oder so, damit nicht die Scherben rumliegen. Und dann sammelt man sie am Ende auf und dann schickt man es wieder ein und dann wird daraus eine Mezuzah gegossen. Also das Glas wird quasi wieder zusammengeflickt und die Mezuzah ist ja das, was an der Tür hängt, wo dann der Haussegen drin ist. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Das heißt, es wird erst zerbrochen und es ist so ein bisschen auch immer diese Traurigkeit im Schönen. Und dann wird es aber wieder repariert, aber es ist ja nicht heil. Es ist nicht so, wie wenn ich eine neu gekauft habe, sondern aus was Zerbrochenem wieder neu gemacht und hängt zu Hause, wo das neue Zuhause losgeht und da ist der Haussegen drin. Also das finde ich eine sehr schöne Idee. Ja.
Sie haben jetzt 2-3 Mal so gesagt, im traditionellen Bereich wird das so gemacht. Gibt es da auch andere Optionen oder Möglichkeiten, das irgendwie zu ändern oder Bestrebungen vielleicht, da andere Rituale zu entwickeln?
Ganz generell bei der Hochzeit?
Ja, ganz generell.
Auf jeden Fall. Also an sich ist eine jüdische Hochzeit sehr simpel und geht auch sehr schnell, so 15 Minuten. Also es ist wirklich diese Abfolge von diesen paar Dingen und dann ist man verheiratet. Vor dieser Zeremonie wird aber ja auch noch ein Ehevertrag unterschrieben und da gibt es natürlich auch einen traditionellen Text. Natürlich gibt es mittlerweile auf der Welt tausende von Versionen, Abänderungen von wie diese Hochzeit aussieht. Das heißt, zum einen wird der Text, der in diesem Ehevertrag steht, geändert oder Leute schreiben eigene Texte. Meistens wird aber die Tradition studiert, also zusammen gelernt und dann überlegt, was wollen wir da drinne haben. Und so ist es auch mit diesen 7 Segen. Also da gibt es auch Abwandlungen, weil manche sagen, nee, das und das, das ist mir zu konservativ oder da ist irgendwer nicht mitgedacht oder das möchte ich kritisieren und ändern. Aber da gibt es natürlich einen Riesenstreit, ja. Also weil für die einen ist natürlich ganz klar nur das Traditionelle das Richtige und alles andere falsch. Ich finde aber natürlich müssen alle gucken, wie möchte ich das selber haben und gestalten. Ja, und dann der Rest ist relativ offen, weil das Zerbrechen des Weinglases ist nichts, was jemandem, also das dürfen nicht nur jüdische Menschen auf einer Hochzeit machen. Ist ja klar, sie können alle zu Hause so viele Gläser zertreten, wie sie wollen. Dementsprechend kann man das auch auf allen anderen Ritualen mit einbringen. Ja.
So. Das heißt, wir würden schon sagen, diese Tradition ist irgendwie lebendig im Fluss. Man arbeitet daran, ja. Jetzt haben Sie so eben nebenbei eigentlich fast gesagt, das Stichwort Tradition. Und das ist ja so das zweite große Thema, was ich in Anatevka sehe. Es geht schon damit los, in der Eröffnung, in dem ersten Auftritt. Alle verbinden, glaube ich, damit irgendwas. Aber was genau ist es denn? Wie würden Sie Tradition definieren?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, finde ich. Also für mich ist es... Also ich kann eigentlich nur Tradition für mich beschreiben im Sinne von Weitergabe von Tradition. Ich erkläre auch warum. Also das Judentum ist ja nicht nur Religion und Glaube zu Gott, sondern eben auch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel Essen, Küche, also Volksküche, was irgendwie in der Familie weitergegeben wurde, und ganz, ganz viel Musik und ganz, ganz viele Rituale, die nicht zwingend immer was mit Gott und mit Glauben zu tun haben. Das heißt, wir haben in Deutschland, auf der ganzen Welt, wir haben ganz viele jüdische Menschen, die gar nicht religiös oder traditionell gläubig sind, jüdisch sind und einfach ihre Traditionen und Rituale in der Familie weitergegeben bekommen haben. Und entweder wissen sie, dass es diese jüdischen Rituale sind, oder sie wissen es eben auch nicht und finden es irgendwann raus oder wollen sich wieder mehr damit beschäftigen. Aber es sind dann eben ganz viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ganz viele gar nicht wissen, warum eben Freitagabend immer die ganze Kindheit über zwei Kerzen angezündet wurden, aber gar nichts weiter gesagt wurde. Und dann ist es ja ein bisschen losgelöst, einfach nur so eine Tradition. Und man macht das immer weiter, bis man sich dann vielleicht fragt, wo kommt das eigentlich her? Und ja, bei mir in der Familie sind es zum Beispiel auch Familienrezepte, was ich früher auch gar nicht wusste. Und in Deutschland ist ja Judentum eben mittlerweile sehr geprägt von russisch sprechenden Menschen und dementsprechend auch von dieser Küche. Also wir haben ja dann auch eine Vermischung von Küche und Musik. Ja.
Es ist also irgendwie inhaltlich ein bisschen schwer zu füllen, sondern eher so an konkreten Beispielen. Dem höre ich so raus bei Ihnen, dass das eher ein Punkt ist, der für Tradition spricht. Sie haben ja gesagt, jetzt das Judentum in Deutschland ist im Moment relativ stark aus dem russischen Raum her geprägt. Gibt es da nochmal regionale Unterschiede, was in dem einen Herkunftsraum her als Tradition gilt oder in einem anderen?
In Deutschland? Ich glaube gar nicht. Also generell ist es so, 90-95% der jüdischen Menschen in Deutschland kommen aus Russland oder Ukraine. Also es sind die allermeisten. Das heißt, die meistgesprochene Sprache in jüdischen Gemeinden ist auch einfach Russisch und nicht Deutsch. Ich komme aus einer deutsch-jüdischen Familie, also gehöre zu diesen ungefähr 5% der deutsch-jüdischen Menschen, die es noch gibt in Deutschland. Habe aber gleichzeitig, bin ich auch irgendwie mit russisch-jüdischer Tradition groß geworden, weil ich ja auch bei meinen Freundinnen bin und das dann auf einmal alles mitnehme. Und ich glaube, es unterscheidet sich nicht. Also vielleicht gibt es eher noch in Berlin Gemeinden, wo es mehr deutsch-jüdische Familien gibt und sonst nicht, aber da will ich nichts Falsches sagen.
Die Tradition wird ja in Anatevka, wir klammern jetzt mal die Frage der Definition aus, aber ich sehe da zwei Personen, die so ein bisschen dieses Schema Tradition, das, wie man es immer gemacht hat, so wird es auch weiterhin gemacht, die das Schema so ein bisschen aufbrechen. Das ist zum einen Patschik und das ist zum anderen Fetja. Der eine, Patschik, ist ja derjenige, der als Lehrer, der von Tefjes Töchtern da auftritt, der auch so ein bisschen diese Tradition der jüdischen Aufklärung vertritt, verbunden vielleicht noch mit ein paar sozialistischen Ideen, die am Anfang des 20. Jahrhunderts, wo das Stück spielt, ja ein Stück weit relevant waren. Ich finde nochmal interessant, den Fetja, auf den nochmal zu gucken. Der interessiert sich für die dritte Tochter von Tefje, ist aber selbst Christ und Russe. Also sozusagen in doppelter Hinsicht für das Städtel ein Fremder, oder?
Ja.
Und Tefje reagiert jetzt bei ihm ja ganz anders als bei den anderen. Er verstößt seine Tochter, die sich mit Fetja da einlässt. Ist das, wie würden Sie das einsortieren? Also dieses interreligiöse Ehe ist von Tefjes Seite her nicht gewünscht.
Ja.
Ist das repräsentativ oder nicht?
Also, Das gibt es auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall Familien, die sehr viel Wert darauf legen, dass ihre jüdischen Kinder jüdische PartnerInnen finden.
Und vermutlich nicht nur im Judentum. Es gibt auch in anderen Religionen oder Gegenden das.
Oder auch in anderen Kulturen. Aber was ja eben auch ein großes Thema ist in Anna Tefka, ist ja eben Liebe, also sich für die Liebe zu entscheiden. Und da ist es ja nicht weit hergeholt, dass heute bei den wenigen jüdischen Menschen, die es gibt, Menschen sich vielleicht in nicht-jüdische Menschen verlieben. Und das ist ja auch auf jeden Fall in Ordnung, also sage ich. Ja. Also es gibt natürlich viele Veranstaltungen von jüdischen Menschen für jüdische Menschen. Du kannst natürlich jemanden kennenlernen, vielleicht auch in der Synagoge, aber man lernt vielleicht auch jemanden im Club kennen oder irgendwo ganz anders. Und dann, wenn man sich dazu entscheidet, dann muss es meiner Meinung nach irgendeinen Weg geben, diese beiden zusammenzuführen. Und ich sehe mich nicht in der Rolle, jemandem das dann irgendwie vorzuschreiben. Aber es ist natürlich ein heikles Thema und auch ein viel umstrittenes Thema, aber eben auch ein sehr aktuelles Thema. Und auf jeden Fall sind jede zwei Personen ja ein Einzelfall. Also jede Geschichte ist ja individuell, deswegen kann man es ja gar nicht so im Ganzen betrachten. Aber das Thema interreligiöse Hochzeit zum Beispiel, wo das jetzt ein bisschen hinführt, ist eben auch sehr aktuell. Und ich finde es wichtig, darüber zu sprechen. Und nicht, weil es dafür eine perfekte Lösung gibt, sondern weil es dafür viele kleine Lösungen geben kann. Und eben ja geschaut werden muss, welche zwei Religionen und Kulturen kommen da zusammen. Das bringt vielleicht auch verschiedene Schwierigkeiten mit sich. Um das mal mit einem Beispiel zu untermauern, jemand, der christlich ist, ist ja immer noch jemand, der im Monotheismus zu Hause ist. Jemand, der aber aus einer Religion oder Kultur kommt, wo es viele Gottheiten gibt, ist dann schon ein bisschen schwieriger mit dem Judentum, weil dann geht es ja auch noch in dieser Sichtweise sehr auseinander. Deswegen muss man es sehr einzeln betrachten. Aber bestimmt stellen Sie sich jetzt alle die Frage, kann das denn dann funktionieren? Können wir irgendeine Hochzeit machen? Ja, können wir natürlich. Weil was auf jeden Fall geht, ist ja eine freie Trauung zu machen und Elemente aus beiden Religionen mit einzubringen. Und das finde ich auch unglaublich wichtig. Und da haben wir eben wieder das Zerbrechen des Glases, wo ich ja gesagt habe, das kann man niemandem verbieten. Das ist nicht so, dass dafür beide Menschen jüdisch sein müssen. Also haben wir schon mal ein Ritual, was wir nehmen können. Und wir können auch den Ring so aufstecken. Also man muss einfach schauen, was kann man aus beiden Familien, von beiden Personen irgendwie mit einbringen. Aber nicht weiter erzählen. Also ich glaube, viele Menschen finden das sehr blöd, wenn ich das auch so sage, aber ich finde es super wichtig und ich finde es auch okay, dass alle das anders sehen, weil Diversität ist ja gut und alle sollen ja ihre RabbinerInnen finden, die sie gut finden, aber ich denke, es ist einfach sehr aktuell und es ist einfach sehr realistisch und ich möchte mit den Menschen arbeiten, vor allem wenn es dann darum geht, dass vielleicht es Kinder geben soll, wie ziehen wir die Kinder groß, also wie geben wir ihnen Rituale aus beiden von beiden Elternteilen weiter. Und da möchte ich nicht dafür verantwortlich sein, das abzublocken, sondern zu sagen, ja, du kannst ja trotzdem die jüdischen Feiertage weitergeben, ist ja keine Frage.
Sie haben gesagt, Ihr Plädoyer jetzt gerade für den Einzelfall, für hinzugucken, das zu ermöglichen, was die Menschen gerade brauchen. Das ist für Ihre künftige Tätigkeit als Rabbinerin ein Punkt. Aber ich habe so den Eindruck, ein Stück weit war das auch heute schon der Fall. Sie haben uns Informationen gegeben, Sie haben uns Hintergründe erläutert, die, bei denen auch ich, gebe ich ganz ehrlich zu, einiges gelernt habe, was ich bis dahin nicht wusste. Ganz herzlichen Dank, Frau Braun, für Ihr Debüt bei der Werkeinführung zu den Domstufenfestspielen. Dankeschön.
Gerne.
Und jetzt traditionsgemäß kommt es zur Erfurter Inszenierung. Einige Worte dazu wird Dr. Langer nun verlieren. Er ist Chefdramaturg hier am Theater Erfurt, stammt gebürtig aus Detmold, ist in Gütersloh aufgewachsen. Er studierte Musik- und Theaterwissenschaften in Detmold und Berlin. Engagements führten ihn unter anderem an die Komische Oper in Berlin und zu den Bayreuther Festspielen. Seine Lehrtätigkeit nach Bayreuth, Berlin, Bochum, Detmold und Weimar. Und wie gesagt, seit 2002 ist er hier in Erfurt Chefdramaturg am Theater. Ich bin sehr gespannt, was Sie uns über die diesjährige Anna Tefka-Inszenierung zu sagen haben. Herr Dr. Langer, bitte.
Ja, vielen Dank, dass ich Gelegenheit habe, Ihnen unsere Inszenierung ein bisschen nahe zu bringen. Ich muss allerdings vorausschicken, dass ich hier nur der Stellvertreter bin, denn Sie wissen vielleicht, wir Dramaturgen sind ja mehrere am Theater Erfurt, wir wechseln uns immer ein bisschen ab bei den Produktionen, und in diesem Fall ist eigentlich Larissa Wieczorek, meine Kollegin, die stückbegleitende Dramaturgin dieser Produktion, aber da Sie ja vielleicht am Samstag auch den großen Regenguss erlebt haben, ist uns eine wichtige Probe total ins Wasser gefallen, und die wird heute Abend nachgeholt, und da ist selbstverständlich, dass die Kollegin dort am Domplatz sein muss, und sie hat mich gebeten, sie hier zu vertreten, was ich gerne tue, hat mir auch ein paar Notizen hinterlassen, an denen ich mich orientieren kann, aber ich werde jetzt nicht ablesen, sondern natürlich so ein bisschen aus meiner Perspektive auch versuchen, das zu beschreiben. Also ich bin jetzt heute nicht der Mega-Experte für die Inszenierung, aber ich hoffe, Experte genug, um Sie neugierig zu machen darauf. Ich habe jetzt auch kein Bild dabei, denn ich nehme an, Sie haben vielleicht alle schon mal einen Blick gewagt. Man kann ja ganz schön aufs Bühnenbild gucken, oder Sie haben vielleicht in der Presse auch schon das Bühnenbildmodell gesehen, und wenn nicht, haben Sie ja Gelegenheit, nochmal vorbeizustromern in den nächsten Tagen. Ich werde es Ihnen dann nur ein wenig beschreiben. Die Entscheidung, dieses Stück zu spielen, liegt schon ein paar Jahre zurück, ist also jetzt nicht aktuellen Ereignissen geschuldet. Und Sie wissen ja vielleicht auch aus dem Rückblick, dass wir eigentlich gerne nach ein paar Jahren großen Opernschinken, wenn ich das mal so despektierlich sagen darf, gerne eben auch wieder ein Musical auf den Domstufenspielplan setzen, weil es einfach nochmal eine andere Form ist. Professor Loos hat das ja auch zum Ausdruck gebracht, die einen unmittelbar ergreift, die nicht so wahnsinnig viel Vorbereitung erfordert und auch andere Publikumsschichten anzieht, andere Generationen anzieht. Und das ist uns natürlich wichtig, dass die Domstufen da auch vielfältig bleiben, und insofern ist das, glaube ich, eine gute Entscheidung, die uns natürlich jetzt hilft, die Welterbediskussion und so, das ist nochmal so ein Goodie, aber das Stück an sich ist es auf jeden Fall schon mal wert, dort gespielt zu werden. Sholem Alechem hat den Ort Anatevka erfunden, das ist also kein realer Ort, ist auch kein Name, sondern es ist wirklich ein Ortsname, und Frau Wieczorek hat herausgefunden oder darauf hingewiesen auch, dass es, obwohl es ein fiktiver Ort ist, inzwischen ein Dorf namens Anatevka gibt in der Nähe von Kiew. Das hat man gegründet 2014 bei der Eroberung der Krim durch Russland, wurden eben auch Juden dort vertrieben, und die haben sich neu angesiedelt, und Kiew hat ihnen quasi dann dort eine Siedlung errichtet und hat dort dann eben Anatevka als Ortsnamen gewählt, und das zeigt natürlich, inwieweit, wie tief auch die Erinnerung, also wie weit das Musical eben auch Teil der Geschichtsschreibung geworden ist und insofern ein Pate stehen kann für so einen Ort, der eben mit der aktuellen Geschichte dort zu tun hat und eben Bilder von Krieg und Zerstörung uns allen in den Köpfen aufblinken, wenn wir um diese Themen hier sprechen. Insofern war es für das Regie-Team, Ulrich Wiggers ist der verantwortliche Regisseur, der sich, ja, ich denke, seit 2 Jahren etwa weiß, dass er das hier inszenieren soll, dann natürlich die Frage, wie reagiere ich darauf? Und es gab tatsächlich auch natürlich mal den naheliegenden Gedanken, das Ganze zu aktualisieren. Dann hätte halt irgendwann wahrscheinlich am Ende wäre da ein russischer Panzer aufgefahren und so. Man kann sich das, glaube ich, alles ausmalen, wie das aussehen würde. Und ich glaube, Sie sind uns nicht böse, wenn wir dann doch entschieden haben, dass das keine gute Idee ist. Sie erinnern sich vielleicht auch an die Diskussion, die wir hatten, als wir bei Nabucco vor 2 Jahren die Ukraine-Thematik in der Inszenierung angedeutet haben. Das hat auch vielen negativ aufgestoßen. Und eben dieser belehrende Zeigefinger, den möchten viele nicht, denn ich glaube, den Bezug herstellen kann man auch, ohne dass das jetzt die Inszenierung mit irgendwelchen optischen Mitteln tut. Deswegen die Entscheidung, es ist im Prinzip, spielt es 1905 wie das Original, und die Optik des Bühnenbildes und der Kostüme orientiert sich daran. Zumal eben die Handlung eben nicht unbedingt die eines Krieges ist oder die Vertreibung erst ganz am Ende eine Rolle spielt, sondern es ist ja gerade diese private Geschichte, die Frage, wie geht man mit Zeitgeist um und mit Traditionen und mit Regeln, mit religiösen Regeln, mit Autoritäten, mit Mann-Frau-Bildern, mit Vater-Tochter-Rollen, mit Ehe-Klischees, mit Ehe-Stereotypen, all das sind Fragen, die in dem Stück angesprochen werden und die sichtbar werden, da muss man gar nicht viel aktualisieren. Die Figur des Fiedlers ist ja titelgebend. Das Original heißt der Fiddler on the Roof. Anna Tefka ist eine Übersetzung oder ein Titel, der sich im deutschen Sprachraum etabliert hat. Aber der Fiedler ist eigentlich so das Sinnbild. Deswegen hat man das auch als Plakatmotiv. Und es wird auch eine Statistin geben, die den Fiedler spielt. Und ich darf Ihnen verraten, die kann so gut Geige spielen, dass Sie es nicht merken, dass tatsächlich dann doch die Konzertmeisterin im Orchester das spielt. Aber es sieht zumindest, soll zumindest so echt aussehen, dass es eben nicht aussieht wie jemand, dem man mal so eine Geige in die Hand drückt und er weiß gar nicht, wie er die hält. Also auch eine ganz wichtige Figur, die durch die Inszenierung geistert, die eben dann an verschiedenen Stellen dort auftaucht. Für den Regisseur Wiggers war es eben wichtig, in dieser Figur klar auch die Tragik zu sehen und die Musik als Begleitung für schöne Feste wie die Hochzeit, aber auch für schlimme Dinge wie Tod und Vertreibung, aber eben auch als Allegorie für eine unverbrüchliche Hoffnung, dass es eben alles irgendwann zum Guten gewendet wird und dass die Musik da eine Rolle spielt und diese abstrakte Figur des Fiedlers das in gewisser Weise auch repräsentiert und dass das ganze Musical eben verstanden werden sollte als einen Aufruf zur Empathie, zur Toleranz und zur Solidarität. Die nächste Frage stellte sich natürlich dann 1905, ein Bühnenbild für ein Stück, das sehr viele Schauplätze hat, Innenräume, Außenräume, Haus hier, Haus da, Kaffeehaus, Straße, alles das muss irgendwie abgebildet werden und alle Jahre wieder die Frage, wie kriege ich das hin an einer Bühne, die keine Bühne ist, die keine Versenkung, keine Flugwerke und Kulissen hat, sondern einen Einheitsraum erfordert. Und in dem Fall hat der Bühnenbildner live Erik Heine einen großen Wurf quasi getan und operiert mit einer Milchkanne. Das haben Sie vielleicht schon gesehen. Dies ist ein riesiges Konstrukt, was ganz oben vor dem Triangelportal auf dem Podest schräg liegt und aus dem Milch herunterfließt bis auf den Domplatz. Natürlich keine Milch, sondern Bretter, die weiß angemalt sind, aber das Bild ist trotzdem klar zu verstehen, denke ich mal. Und da gibt es eben auch verschiedene Assoziationen, die da geweckt sind. Die Milch ist natürlich das, mit dem Teffi arbeitet, er ist Milchmann. Die umgestürzte Milch ist aber eben auch ein Sinnbild für Zerstörung, für Störung eines geordneten Lebens. Und wenn Sie genau hinschauen, werden Sie sehen, dass die Milchkanne auch mindestens ein Loch hat, also irgendwie auch schon mal einen Schuss abbekommen hat und insofern eben auch für Vergänglichkeit und für Verlust eben ein starkes Symbol bildet. Das Ganze dann aber auf den Stufen, auf den Domstufen, die als Symbol gesehen werden können, dann wieder auch für eine Hoffnung, für einen neuen Aufbruch in eine ungewisse Zukunft. Und Sie können sich natürlich vorstellen, am Ende wird die Gesellschaft der Menschen aus Anna Tefka dann Richtung Dom ihren Weg nach oben suchen. Das Schicksal des jüdischen Volkes ist sinnbildlich in dem Bühnenbild eingefangen, zudem durch Ausstattungselemente, die aussehen wie Holzsplitter in erster Linie. Das sind Elemente, die auch beweglich sind, die auch dann in einer bestimmten Situation auch einen Davidstern formen können. Da haben wir so die Möglichkeit, so ein bisschen Teile zu verschieben. Aber eben diese Zersplitterung auch eben für Zerstörung und Gewalt stehen. Und wir haben vor einem linken vorderen Bereich Glassplitter auch als Dekorationselement. Da können wir einerseits an die Szene eben des Glaszertretens aus dem Hochzeitsritual anspielen. Das wird nämlich genau in so einem Glassplitterraum dann stattfinden. Aber natürlich auch die Assoziation an zerbrochene Fensterscheiben, eben an Zerstörung von Sachgütern, von Kulturräumen, von Synagogen, von Kirchen. Das sehen wir dort auch im Bühnenbild eingefangen. Und ganz vorne vor der Bühne sehen wir Grabsteine mit hebräischen Inschriften. Auch das als ein Symbol dafür, dass eben in den schlimmsten Zeiten, gerade eben des Zweiten Weltkriegs, auch selbst vor Friedhöfen nicht Halt gemacht wurde, dass die zerstört wurden. Und bis heute es da Orte gibt in der Ukraine, wo solche Grabsteine quasi unbeachtet herumliegen und die Menschen gar nicht mehr wissen, welche Geschichte sich dahinter verbindet. Und die uns eben daran mahnen, dass all diese Dinge passiert sind. Für die Kostümbildnerin stellte sich nun die Frage 1905 als Vorgabe, mache ich das jetzt ganz historisch, suche ich mir Bücher, gucke, wie die Menschen aussehen. Das ist natürlich für ein Kostümbild alleine nicht unbedingt ein tragfähiges Konzept, sondern man will ja auch den Blick lenken und will auch Gruppen erkennbar machen. Und insofern hat sie zwar historische Schnitte bemüht, aber dann doch sich auch die Freiheit genommen, dann in den Farben etwas frei umzugehen. Auf jeden Fall eben die Idee, auch die Lebensfreude, die Festlichkeit, ein positives Lebensgefühl in den entsprechenden Szenen zu vermitteln, dass da eben durchaus eben auch die Kostüme bunt sein dürfen und natürlich die Töchter von Tef hier so etwas ja, Blütenhaftes, wurde mir hier so suggeriert, das aufblühende Blumen, dass man das eben auch am Kostüm sieht, diese nächste Generation, die eben sich unterscheidet von der der Eltern. Bei der großen Traumszene, die Professor Loos auch schon angesprochen hat, die wirklich ein Highlight ist, das ist in jeder Hinsicht sehr, sehr eindrucksvoll. Da gibt es halt so groteske Figuren, die da auftreten, so überdimensionale Plastiken, Gestalten, Figuren. Da hat sich Julia Reine als Kostümbildnerin von dem jüdischen Grafiker und Maler Jakob Steinhardt inspirieren lassen und aus dessen Bildern die Fantasie geschöpft für diese großen Figuren. Es gibt dann auch noch das technische Element des Videomappings, also Videoprojektion, die also sich exakt den Bühnengegebenheiten anpasst und dann nochmal bestimmte Räume schafft. Das habe ich selber noch gar nicht gesehen, weil ich heute Abend bei Ihnen sein darf und ganz neugierig bin, wie das dann im Endeffekt aussehen wird. Da dürfen Sie sich auch noch auf besondere Raumlösungen freuen. Es gibt natürlich, wie es fürs Musical sein muss, eine ausgefeilte Choreografie. Kathi Heidebrecht ist die Choreografin und sie hat natürlich jetzt nicht einfach auch Vorbilder kopiert, aber hat sich inspirieren lassen von Volkstänzen aus dem osteuropäischen Raum, von jüdischen Tänzen, die eben gerade im Bereich der Hochzeit eben diese Lebensfreude und dieses Gemeinschaftsgefühl zum Ausdruck bringen. Sie kennen vielleicht den Topos des Flaschentanzes, das wäre auch noch sowas für die Rituale gewesen, was eben auch zu einer jüdischen Hochzeit zwingend dazu gehört. Und ich glaube, keine Anna Tefka-Inszenierung kommt ohne das aus und insofern logisch, dass wir das auch als Teil dieses Hochzeitsfestes zeigen werden. Zur Besetzung vielleicht noch zwei, drei Worte nur. Wie Sie es von den Domstufen gewohnt sind, sind wir mehrfach besetzt. Bei der Großen Oper waren wir ja manchmal dreifach unterwegs. Diesmal sind die Hauptrollen nur doppelt besetzt. Unsere sehr bewährten, beliebten KammersängerInnen, Scholium Notch, Rathmann, Katja Bild sind in tragenden Rollen zu sehen, aber eben immer jeweils gedoppelt auch mit Gästen, unter anderem Brigitte Oelke, die vor vielen Jahren schon mal im Jedermann-Musical bei uns auf den Domstufen den Tod verkörpert hat, damals tiefen Eindruck hinterlassen hat, kehrt wieder. Und ansonsten haben wir ein großes Musical-Ensemble, die da mitwirken. Sie haben vielleicht das bei Titanic auch erlebt, also so ein Musical braucht eben zusätzlich zu den Solistinnen und Solisten unseres Ensembles und dem Opernchor dann noch Menschen, die eben diese Kompetenz haben, sich extrem gewandt bewegen zu können, tanzen zu können, wirklich Showtanz können, aber trotzdem auch singen und Dialoge sprechen können. Und dazu haben wir eben hier nochmal eine ganze Reihe von jüngeren und älteren Gästen engagiert, die eben das können. Es gibt also keinen, der nur tanzt oder nur singt oder nur spricht, sondern die machen alle irgendwie alles. Und gerade der fließende Übergang in den großen Szenen zu unserem Opernchor, das ist schon sehr eindrucksvoll, dass man da eigentlich auch gar nicht merkt, wer ist jetzt eigentlich was, sondern dass es also wirklich ein großes Gesamtensemble da entstanden ist. Es sind dann noch die zwei Kinderrollen, das sind junge Mädchen aus dem Kinder- und Jugendchor beziehungsweise aus der Kinderstatisterie, die dort auch mitwirken. Es gibt ein paar Damen und Herren des Extrachors, also es ist wieder die Bühne sehr reich gefüllt mit Personen, Menschen, die an dieser Aufführung mitwirken. Und zuletzt noch ein Wort zum Orchester. Clemens Viehgut ist der verantwortliche musikalische Leiter, unser erster Kapellmeister, und wir haben das fortgesetzt, was sich jetzt sehr bewährt hat, nämlich das Orchester zuzuspielen, ist wiederum live, ist ein relativ kleines Orchester im Vergleich zur großen Oper, aber natürlich live gespielt, aber wenn Sie die Bilder dann auf dem Domplatz sehen, wir projizieren ja dann immer mal die Gelegenheit, Sie haben Gelegenheit, die Musikerinnen dort auch zu sehen, werden Sie sehen, das ist nicht die große Bühne, auf der die sitzen, denn da ist eben, wie gesagt, immer noch Bauarbeiten, sondern die sitzen im Orchesterprobensaal, das ist unter dem Theatrium, unter dem Innenhof, der Saal, in dem die normalerweise eben ihre Orchesterproben abhalten, und dort ist das Orchester jetzt platziert und wird dort unter Clemens Viehguts Leitung eben dann zugespielt auf den Domplatz mit all den technischen Raffinessen, die es eben braucht, um klanglich alles an den richtigen Ort zu bringen, damit sie perfekt hören und natürlich auch sehen können und dem Ganzen folgen können. Ja, soweit zu dem. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen neugierig gemacht. Es geht jetzt in die Endproben. Wir sind sehr gespannt, wie es wird, und ich hoffe, Sie begleiten uns auf diesem Weg und erleben einen tollen, spannenden Theaterabend dann auf den Domstufen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.